Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 28. Jänner 2013 zum Thema Was braucht ein Schauspielhaus? Zu Gast ist Rainer Menneken, Intendant des Landestheaters Linz, Regisseur und Autor. Weiters Gerhard Willert, Schauspieldirektor am Landestheater Linz, Regisseur. Gastgeber ist Lorenz Potocnik.
Einen schönen guten Abend im Kepler Salon. Mein Name ist Iris Meyer, ich bin hier für das Programm zuständig im Salon und freue mich sehr, diesen drei Herren heute begrüßen zu heißen und dass es einfach geklappt hat, diese Kooperation. Ich darf rechts vorne anfangen, Rainer Menneken, Intendant des Landestheater Linz, neben ihm Gerhard Willert, Schauspieldirektor Landestheater Linz und Lorenz Potocnik, der heute das erste Mal die Gastgeberrolle von mir jetzt gleich übernehmen wird, seines Zeichens Architekt. Manche kennen ihn auch von der Umbauwerkstätte. Jemand, der sich sehr aktiv mit Lehrräumen in Linz auseinandersetzt und auch thematisch viel jetzt auch ins Schauspielhaus einbringen kann. Ich möchte nur die Kepler-Salon-typischen Sachen vorwegnehmen. Wir sind alle mikrofoniert. Die schon öfters bei uns waren, kennen das. Wir zeichnen alle Vorträge auf. Sie können sie alle nachhören, sind online als MP3s abrufbar. Deshalb ersuchen wir Sie später auch bei der Diskussion auf das Mikrofon zu warten, damit wir nicht nur die Antworten online nachhören können, sondern auch Ihre Fragen. Die Gastronomie Keinzel unterstützt uns. Sie haben gerne ein Achtel Wein oder einen Saft oder wer immer. Bitte gerne an die Bar kommen, auch während des Vortrags sich noch versorgen. Und ich möchte nur auf die nächsten Veranstaltungen noch hinweisen. Wir haben am kommenden Montag, am 4. Februar, wie weit dürfen wir gehen, die Erforschung von Extremlebensräumen. Da wird die Birgit Sattler aus Innsbruck kommen. Sie ist Biologin und von der Uni Innsbruck und wird über dieses Thema referieren. Und die Woche darauf, am 11. Februar, wird der Franz Leidenmüller von der JKU kommen zum Thema Wie weit reicht Europa? Er ist Professor für Europa und Völkerrecht an der JKU und wird dementsprechend auf dieses Thema eingehen. Für den heutigen Abend wünsche ich Ihnen einfach viele, viele Fragen, viele Erklärungen, was ein Schauspielhaus braucht, und darf jetzt einfach übergeben. Herzlichen Dank fürs Kommen.
...230.000 Zuschauer, 35 neue Inszenierungen, bis zu 900 Aufführungen jährlich, 550 und bald 600 Mitarbeiterinnen. Davon sind 110 Musikerinnen des Bruckner-Orchesters. Bisher 4, nun 5 Spielstätten. All das macht die größte kulturelle Einrichtung des Landes Oberösterreich aus. Das ist schon sehr beeindruckend. Das große Haus im Landestheater an der Promenade wird demnächst ein Schauspielhaus. Dieser anstehende Umbau ist eine lang ersehnte Chance, die Raumqualität zu verbessern, und das Spannende daran ist, dass die Planungen dazu nicht abgeschlossen sind. Die Komplexität des Ganzen spannt sich dieses Umbaus oder Sanierung, ich lasse das jetzt einmal so offen noch am Anfang, spannt sich vom Theaterbetrieb, also des tagtäglichen Betriebs, zum Theatermachen, der Wirtschaftlichkeit, der 200-jährigen Geschichte des Hauses, der Architektur, das ist der Grund, warum ich heute da bin, und des Denkmalschutzes. Nicht zuletzt ist das Besondere an diesem kommenden Umbau, dass es da ein Windows of Opportunity gibt. Es gibt ja eine einmalige Chance, eine einmalige Gelegenheit, ein historisches Zeitfenster. Die bisherige Vorgehensweise, dazu werden wir noch ein bisschen mehr hören, war eine Machbarkeitsstudie. Ein Vergleich, diese Machbarkeitsstudie beinhaltet einen Vergleich verschiedener Szenarien, also eine kleine, eine mittlere und eine große Variante. Diese Machbarkeitsstudie beinhaltet einen bauhistorischen Katalog und eine Bestandsaufnahme. Die wurde übrigens, diese Studie wurde gemacht vom Büro hier aus Linz, Zellinger Gunhold, und einem Büro aus Berlin, das sich Bitz und Ho nennt. Diese Studie, diese Machbarkeitsstudie, diese Szenarien sind Entscheidungsgrundlage fürs weitere Vorgehen und sind eigentlich auch eine Vorarbeit für einen wahrscheinlichen geladenen Wettbewerb. Diese Machbarkeitsstudie war aber auch Grundlage für die schon zugesagte oder ermöglichte Finanzierung von Seiten des Landes. Ich begrüße Sie hiermit. zu einem meines Erachtens sehr, sehr spannenden Abend. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Spannend, weil es echt einen Gesprächsbedarf gibt. Das ist heute hier Abend keine Informationsveranstaltung von Herrn Menneken und von Herrn Willert an Sie, verehrtes Publikum, sondern wir versuchen hier heute das Maximum rauszuholen im Sinn von dieser Findungs- und Entscheidungsphase, in der wir uns befinden im Theater. Und da wollen wir eigentlich auch, oder will ich, sage ich jetzt einmal frech, auch ein bisschen abklopfen und abhören, was das Publikum dazu sagt. Zu meiner Linken Gerhard Willert, er leitet das Schauspielhaus, ist unmittelbar betroffen, tagtäglich mit den jetzigen Zuständen, auch einer unbefriedigenden Arbeits- und Ausführungsbedingungen. Wir waren letzte Woche gemeinsam vor Ort, 2 Stunden, haben uns das noch einmal bis ins Detail angeschaut. Er hat sich bis jetzt sozusagen damit beschäftigen müssen, wird sich auch in Zukunft mit einem neuen Haus beschäftigen müssen. Er ist seit 1998, das wissen Sie alle, Schauspieldirektor, inszeniert hier auch regelmäßig, davor zahlreiche Inszenierungen im ganzen deutschen Sprachraum und auch in Frankreich und England. In unserem Kennenlerngespräch, das habe ich bei mir irgendwie so hängen geblieben, hat er mir seinen Trick erklärt, wie er frisch bleibt, nämlich nie Verträge anzunehmen, die länger als 2 Jahre sind. Das ist etwas, was ich mir nebenbei von der Politik auch wünschen würde. Und Rainer Menneken, auch zu meiner Linken, ist Chef des ganzen großen Dampfers, wie ich das gerade beschrieben habe, seit 2006 hier in der Stadt, in seiner Funktion als Intendant. Er ist natürlich auch Regisseur und Autor, das ist nicht selbstverständlich. Er ist der Theatermensch durch und durch, kennt alle deutschen Bühnen wie seine Westentasche, die meisten als Dramaturg und Festivalleiter. Wesentliche Stationen vor Linz, Linz ist übrigens seine 11. Theaterstadt, waren das Stadttheater Konstanz bis 2001 und das Staatstheater Oldenburg, ist ein feiner Unterschied, Oldenburg, genau. Sozialisiert, auch sozusagen theatralisch sozialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde Rainer Menneken in Dortmund und Bochum, also im Ruhrgebiet oder im Ruhrpott in der Peter Zadek-Ära. Ich selbst sitze heute da eher, oder ein bisschen zufällig, Iris Mayer hat das schon gesagt, mein erster Gastgeberschaft. Unser Connect ist ein, beziehungsweise wurden die zwei Herren auf mich aufmerksam über die Architekturkritik in den Oberösterreichischen Nachrichten. Und da habe ich mich schon in 2 Artikeln dem Umfeld des neuen Musiktheaters gewidmet. Unter anderem dem meines Erachtens verhunzten Volksgarten. Und so sind wir sozusagen in Kontakt gekommen. Gut, ich muss Sie auch noch warnen, ich bin kein Theatermensch, ich bin ein Laie, ich war zwar in Dutzenden Veranstaltungen, also Theateraufführungen, habe die aber bisher immer sehr naiv genossen. Das heißt, Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich heute auch begrifflich etwas dilettiere. Ich würde Sie zwei jetzt zu einem Impuls bitten. Wer anfängt, ist mir egal persönlich. Herr Menneken, gern. Wir haben ungefähr 10 Minuten pro Impuls.
Okay.
Dann werden wir uns sehr schnell in die Diskussion stürzen, dass das nicht eben nicht frontal ist. Ich habe noch eine kleine Bitte noch, weil wir jeweils sehr intensive Vorgespräche geführt haben und da für mich sehr interessante und ich glaube auch fürs Publikum sehr interessante Aspekte waren. Das eine ist dieses Landestheater und Linz und Stadtentwicklung, dass das vielleicht kurz auch angerissen wird, also der stadtentwicklerische Aspekt. Dann Sie haben das sehr gut ausgeführt, dieser Vergleich mit anderen Situationen im deutschen Sprachraum. Also ist Linz besonders? Mir schien ja. Vielleicht auch noch das Gesamtkonzept des Landestheaters. Es gibt ja mittlerweile fünf Spielstätten, Sparten auch, und das ist natürlich gar nicht unwesentlich für das zukünftige große Haus.
Okay. Ich bin nicht wirklich auf 10 Minuten vorbereitet und bei den Vorgaben, die Sie jetzt formuliert haben, kann es sein, dass es eine halbe Stunde dauert. Aber ich versuche mich kurz zu fassen und hier ist das Thema ausgerufen: Was braucht ein Schauspielhaus? Die Stadt braucht ein Schauspielhaus. Das Land braucht ein Schauspielhaus. Die Region braucht ein Schauspielhaus. Und das Schauspielhaus, was wir hier in Linz bisher haben, sind die Kammerspiele an der Promenade mit Ergänzung durch pro Spielzeit 2, zum Teil auch mal 3, das hat variiert in den meistens vergangenen zwei. Jahren, meistens 2 Inszenierungen auf der großen Bühne des großen Hauses an der Promenade. Und das ist eine Praxis, die sich in den Theatern dieser Größenordnung in Städten, sagen wir mal, zwischen 150 und 250.000 Einwohnern in der gesamten deutschsprachigen Landschaft immer wieder auffinden lässt, dass ein großes Haus zur Verfügung steht, in dem überwiegend Musiktheater stattfindet und ein kleineres Haus, in dem überwiegend Schauspiel stattfindet. Und dann gibt es die Kultur der Studios, der Werkstattbühnen, die seit den 70er Jahren wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind, all überall. Es gibt die Tradition, inzwischen kann man schon sagen, der aushäusigen Produktion, dass das Theater hinausläuft, nicht auf die grüne Wiese, sondern in die Keller, in die Tramdepots, in die U-Bahn-Stationen, Ausflüge macht. Und die Frage mit dem Theater in Linz, die sich für mich mit dem Theater in Linz verbindet, ist eigentlich eine Frage, die etwas mit Prosperität und positiver Entwicklung zu tun hat. Denn für Linz an der Donau gilt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger und die politischen Repräsentanten dieser Bürgerschaft etwas zutrauen, was nicht überall gang und gäbe ist, ein neues Musiktheater zu bauen und die Spielstättensituation großzügig zu erweitern. Es ist also hier, das liest man übrigens auch schon an den Zuschauerzahlen ab, es ist ja eben gesagt worden, ich komme aus dem Ruhrgebiet und bin immer noch Neu-Oberösterreicher, wenn man so will, auch nach fast sieben Jahren. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, hier zu sein und zu registrieren, dass sich Jahr für Jahr 230.000, 240.000 Menschen in diesen jetzt vorhandenen Spielstätten einfinden. Demnächst sollen es mehr werden, können es mehr werden. Und bei diesen Zahlen sind noch nicht einmal die Besucher des Konzertprogramms in einer Stadt mitgerechnet, was in den Statistiken des Deutschen Bühnenvereins für alle Bühnen ansonsten gilt. Man rechnet auch die Konzertbesucher zu den Theaterbesuchern. In vielen Häusern sind nämlich die Konzerte, Sinfoniekonzerte in den Opernhäusern statt. Und hier haben wir, wie wir wissen, das Brucknerhaus. Linz und Oberösterreich sind also ohnehin schon hochintensive Theater- und Musenstädte, ja, die jetzt noch im Falle von Linz wird hier noch eins draufgelegt und wir bekommen das neue Musiktheater geschenkt, wir alle zusammen, eine großartige Chance. Und ich denke, es gilt jetzt für die Zukunft, diese Entwicklungslinie fortzusetzen. Und vor allen Dingen eines zu verhindern. Ich möchte so ein bisschen aus dem Dokumentarischen rauskommen und in Richtung, wo liegen denn die kontroversen Punkte oder wo sind denn vielleicht Schwierigkeiten zu überwinden. Es geht, glaube ich, darum, zu verhindern, dass die Sparte Schauspiel in der naheliegenden Zukunft und überhaupt auf die Zukunft besehen, in eine unterlegene oder minder bemittelte Position gerät. Wenn das jetzige große Haus in den kommenden Jahren nicht angemessen saniert wird, gibt es diese Gefahr. Als ich selber hier in Linz begonnen habe, bevor meine eigentliche Dienstzeit begann im Vorbereitungsstadium und ich zum ersten Mal hier in dem Theater an der Promenade im Foyer herumspaziert bin, sind mir die Ölgemälde aufgefallen, die rechts und links vom Eingangsportal präsentiert werden bis auf den heutigen Tag. Die Ansicht des Landestheaters aus dem Jahr 1803, als alles frisch und neu war, eine Innenansicht und eine Außenansicht. An einem der Abende, wo ich mir das intensiver angeschaut habe, habe ich den Landeshauptmann Thüringer im Foyer getroffen, der zu den Landesvätern gehört, zu den Landeshauptleuten oder, wie man in der Bundesrepublik sagt, Ministerpräsidenten, die das Theater besuchen. Und ich habe mich gefreut, ihn dort zu sehen, habe ihn angesprochen und gesagt, das sind wunderbare Bilder, Gemälde hier ausgestellt. Was hielten Sie davon, dass wenn das neue Musiktheater gebaut ist und fertig zur Verfügung steht, dass wir das alte Gebäude hier an der Promenade in diesen Zustand zurückversetzen. Sagt er, tolle Idee, hat mir noch keiner erzählt. Müssen wir mal drüber nachdenken. Und ich habe damals noch nicht vertraut mit den Verhältnissen, wie sie hier in Linz gegeben sind, irgendwie geglaubt, na, vielleicht haben wir eine Chance. Dann hat also die Stadt, die Landeshauptstadt Linz, man muss stelle sich vor, ein Juwel der 50er Jahre Architektur, nämlich die Kammerspiele in der Architektur von Herrn Holzmeister. Es hat das absolut zukunftsweisende neue Gebäude am Volksgarten, das Theater der Zukunft in Oberösterreich und nicht nur für Oberösterreich, sondern ich glaube darüber hinaus. Und es hätte ein rekonstruiertes neobarockes, eine neobarocke Schatulle sozusagen, ein Prachtstück zu bieten mit Samt und was da alles dazugehört, herrlichen Stuckaturen. Und dann habe ich mich mit Gerhard Willert unterhalten und der war dagegen. So, und da haben wir den ersten Widerspruch. Und ich glaube, dass je nachdem, wie man sich dem Thema Schauspielhaus annähert, da sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche zu entdecken sein sollten, werden. Und es ist interessant, darüber zu reden, was ein Schauspielhaus können und leisten muss. Es ist aber hier vor allen Dingen konkret wichtig, einerseits zu sehen, dass wir eine kulturpolitische Situationen haben, die man unter dem Strich einfach wirklich als äußerst konstruktiv für die Kultur und das Theater bezeichnen muss. Es ist eine Weile lang der Eindruck entstanden, als würde sich nichts mehr bewegen, wenn das neue Musiktheater fertiggestellt ist. Dieser Eindruck ist durch die Tatsache, dass es einen Beschluss gibt, dass einer Sanierung, einem Umbau des großen Hauses doch immerhin 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden werden sollen, ist dieser Eindruck relativiert zumindest, wenn nicht erledigt. Ja, aber es gibt auf der anderen Seite die Fragestellung, was dürfen wir denn nun tatsächlich machen mit diesem Haus? Wenn es denn schon nicht gelingt, es in ein neobarockes Rekonstrukt zurückzuführen, wenn das nicht gelingt, weil das würde die fünffache Summe wahrscheinlich kosten, dessen, was uns jetzt zur Verfügung steht. Wenn das nicht gelingt, was kann es und soll es denn dann sein? Und vielleicht ist es Gerhards Aufgabe, ein bisschen zu resümieren, was für Beratungen und Überlegungen wir in den letzten Jahren angestellt haben. Denn das Thema ist für uns nicht neu. Das begleitet uns über die gesamte Zeit der Errichtung des neuen Hauses und zuvor schon. Natürlich haben wir diskutiert intern und haben Wünsche und Anforderungen formuliert und Pläne aufgestellt. Aber vielleicht ist es richtig, wenn Gerhard Willert das tut, darauf hinzuweisen, wie die Unterlagen, wie die Materialien jetzt aufbereitet vor uns liegen im Hinblick auf die Frage, was wählen wir aus in dem Finanzrahmen, der uns vorgegeben wird und was dürfen wir davon tatsächlich umsetzen. Ich glaube, dass es in dieser Region durchaus Chancen gibt, die Aufmerksamkeit und die Beteiligung der Bevölkerung an dem, was die verschiedenen Sparten des Landestheaters zu bieten haben, noch zu steigern. Denn in der bisherigen Situation glaube ich, dass es diverse Interessenten gibt und gegeben hat, die an der Promenade einfach nicht das Fluidum und das Klima vorgefunden haben, was sie sich für ihren Theaterbesuch vorstellen, dass sie nicht die Genussmomente entdecken konnten, die sie brauchen, weil es ist einmal untersucht worden, von wie vielen Plätzen aus im jetzigen großen Haus die Bühne eigentlich voll einsichtig ist. Und dann ist rundherum sind die Blickwinkel untersucht worden und man hat festgestellt, das ist, glaube ich, 8 Quadratmeter genau im Zentrum. 8 Quadratmeter.
Aber nach hinten.
Nach hinten.
Also nicht an der Rampe.
Im Zentrum dieser Bühnenfläche sind, die von allen Plätzen aus gesehen werden können. Und egal, wo man sitzt, sieht sowieso irgendetwas nicht, was dahin gehört. Wir wissen alle, dass das im Musiktheater am Volksgarten jetzt grundsätzlich anders ist. Es wäre aber zu wünschen, dass auch den zukünftigen Schauspielhausbesuchern entsprechende Sichtwinkel, eine entsprechende Akustik und komfortable Sitze zum Beispiel zur Verfügung stehen, um ungestört dem zu lauschen, was Gerhard und seine Kolleginnen und Kollegen mit den Ensembles auf die Bühne stellen. Und da setzen jetzt die Divergenzen ein, weil es gibt Stimmen, die nicht unbedeutend sind in diesem Meinungsbildungsprozess, die davon ausgehen, dass wir alles so lassen müssen, wie es ist. Und damit habe ich, glaube ich, meine 10 Minuten gerade noch eingehalten.
Gut.
Ja, dann übernehme ich.
Bitte, ja.
Wo fange ich an? Als beschlossen wurde, dass dieses neue Musiktheater nun wirklich gebaut wird, spätestens an dem Punkt fingen dann die Diskussionen an, wie geht man dann mit den anderen Sparten um, was macht das Schauspiel, und sowohl in der Meinungsbildung hausintern als auch in der Meinungsbildung mit dem Vertreter des Volkes im Aufsichtsrat, also der öffentlichen Hand, sind wir darauf gekommen, dass es gut ist, das dann auf 2 Gebäude zu konzentrieren. Das heißt, den jetzt ausgelagerten U-Hof an die Promenade zu holen und als Hauptspielstätte die Kammerspiele zu geben, woraus folgt, dass das Schauspielhaus ins Große Haus umzieht. Das Große Haus hat eine ganz tolle Bühne. Die ist Anfang der Nullerjahre komplett saniert worden und ist in tadellosem Zustand. Da arbeitet man eigentlich gerne und dann kommt man in den Zuschauerraum, den man schön finden kann oder nicht. Das ist Geschmackssache. Das ist mir sozusagen nicht wirklich primär wichtig, weil Ästhetik hat immer auch einen Anteil an Geschmack. Aber das Merkwürdige an diesem Raum ist, dass er nicht wirklich funktioniert. Und ich finde das tatsächlich erstaunlich in den 50er Jahren. Also in diesem eigentlich in einer demokratischen Zeit gebauten Zuschauerraum ist etwas, was eigentlich klassischerweise nur in Hoftheatern passiert, der Fall. Nämlich, wenn man auf den Seiten sieht, dann hat man sowohl im 2. Rang als auch im 1. Rang tadellosen Einblick zu dem, was früher mal die Fürstenloge war und wo heutzutage der Königsdörfer und der Püringer sitzen. Das sieht man tatsächlich von jedem Rangplatz zu 100%. So war das früher bei den Hoftheatern und ist im Burgtheater ja in der 2. Reihe zumindest in den Logen immer noch so. Man sieht tadellos die Kaiserloge. Naja, das, was die da unten reden, ist ja nicht so wichtig. Aber in einem Theater der 50er Jahre finde ich das halbwegs erstaunlich, dass dem so ist. Und an diesen Seitenzangen ist es tatsächlich so, dass man Minimum, das sind jetzt noch die besseren Plätze, 1/3 der Bühne nicht sieht. Dummerweise ist links das Drittel und rechts das Drittel, was man so. Man kann es sozusagen gar niemandem recht machen beim Inszenieren. Dann gibt es das Phänomen in diesem Haus, das hat ein Orchestergraben. Zu klein, einer der Gründe, weshalb jetzt ein neues Musiktheater gebaut ist, weil große Opern bringt man da gar nicht rein. Aber der Orchestergraben, der an sich tadellos funktioniert, technisch, ist leider vom 2. Rang überhaupt nicht einsehbar. Noch nicht mal aus der 1. Reihe. Das ist jetzt in der Oper nicht so schlimm, ob die jetzt den Dirigenten sehen oder nicht. Naja, ist halt ein bisschen schade, aber es spielt die Inszenierung, die Sänger spielen sowieso auf der Bühne und nicht im Orchestergraben. Fürs Schauspiel ist es fatal, weil da wir weniger... wir arbeiten halt nicht mit einem Orchester und mit Klang und Sänger brauchen was anderes als Schauspieler. Es ist sehr viel direkter. Also wir sind durch den Orchestergraben radikal getrennt vom Zuschauer, weil wir können in Wirklichkeit nicht vorne spielen, also nahe am Zuschauer, weil über 200 Leute im 2. Rang dann gar nichts sehen und zwar nichts von dem, was da vorne stattfindet. So, und das heißt, ich muss immer in der Distanz bleiben, die viel zu groß ist fürs Schauspiel. Und durch diese merkwürdigen Sichtverhältnisse, dadurch, dass eben immer der Teil das nicht sieht, der andere Teil das nicht sieht, muss ich ständig Bewegung reinbringen, die nicht notwendigerweise, sage ich jetzt mal, sich aus dem Stück ergibt, also die nicht notwendigerweise Stück bedingt ist, sondern eben Sichtlinien bedingt, damit die Leute immer mal wieder was haben zum Gucken oder zumindest einen Teil einer Szene sehen. Das ist ein Problem, mit dem ist kein Regisseur in den Kammerspielen beschäftigt, weil die Kammerspiele sind ein super Theater, die haben das Problem nicht. Da sieht man auch von den Seitenplätzen alles. Außer wenn ich sozusagen rausgehe auf die Seitenbühne. Naja, das macht man manchmal, aber das ist kein Thema. Und dann kommt dann noch dazu, dass dieses Haus nicht etwa, was man oft hört, eine schlechte Akustik hat. Da wären wir ja froh, wenn es eine schlechte Akustik hätte, weil darauf könnten sich die Schauspieler einstellen und dann spricht man so, dass es für einen Raum funktioniert. Der Raum hat mindestens 4 verschiedene Akustiken. Und das ist die Hölle, weil man findet nicht wirklich einen Ton, der sozusagen befriedigend für alle ist. Im ersten Rang in der Mitte ist die Akustik tadellos top. Also alles ist gut. Der Regisseur sitzt da, sagt Schauspieler, super, ich gehe mal kurz hoch, versteht nichts. Gib Gas. Dann geht man ins Parkett, da ist die Akustik wieder anders und am Schluss ist man wieder im ersten Rang in der Mitte und denkt sich, warum schreit ihr denn so? Das heißt im Klartext, dass die Stücke, deshalb bislang machen wir 2 Stücke pro Spielzeit vom Schauspiel aus im jetzigen großen Haus. Das heißt, dass wir bei der Auswahl dieser Stücke wahnsinnig vorsichtig sein müssen. Weil sowas wie ein Schnitzler oder ein Hauptmann, das geht einfach da nicht, weil ein Kammerton ist nicht durchzuhalten. Shakespeare geht. Shakespeare hat geschrieben sehr, 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 sehr kräftig und das Theater, das er hatte, oh, da waren die Leute, standen drumherum und im Rang wurde bewirtet, das war sozusagen ein lautes Ambiente, ein lautes Theater. Entsprechend kräftig ist die Shakespeare'sche Sprache und entsprechend zeichenhaft hochgezogen ist die Dramaturgie von Shakespeare. Feine Autoren des 19. und 20. Jahrhundertkanons, unmöglich. Wir haben einen Hauptmann, da sitzt der Gary Bösner, der hat drin mitgespielt, haben wir da gemacht. Und zwar ging das deshalb, weil der Georg Schmidt-Leitner, der ihn inszeniert hat, gesagt hat, ich will das sowieso mit Mikroports machen, aus künstlerischen Gründen. Und deshalb ging das. Ohne Mikroports wäre es nicht gegangen. Aber ich würde den Einsatz von Mikroports gerne auf künstlerische Entscheidungen zurückführen müssen oder dürfen, nicht damit man überhaupt was versteht. Weil das ist ein Verfremdungsmittel. Wenn ich ein Mikroport einsetze, ist das eine Verfremdung im Vergleich zur normalen Stimme. Und das kann nur eine künstlerische Entscheidung sein, das zu tun. Jeder Schauspieler füllt jeden beliebigen Raum problemlos mit der Stimme. Da geht es nicht darum, dass man was versteht. Da geht es um eine ästhetische Entscheidung. So.
So kurz skizzieren, was euer Lösungsvorschlag oder was euer sozusagen Wunsch ist mit diesem Zuschauerraum.
Ja, das kann ich. Der Wunsch ist relativ einfach. Mögen, also Level 1 und jenseits von Geschmack. Ich wünsche mir für die Zuschauer, die Gott sei Dank zahlreich ins Schauspiel kommen, und wir sind ja auch, was Anzahl der Vorstellungen und so anbelangt, sind wir die größte Sparte. Und ich bin froh, dass sie in dieses große Haus trotzdem, auch obwohl alle wissen, dass es schwierig ist, so zahlreich kommen. Und also ist die Konsequenz, ich wünsche euch, dass ihr gut sitzt, gut seht und gut hört. Bandscheiben, Ohren, Augen, so im Wesentlichen. Und der nächste Punkt ist dann, wie gestaltet man das ästhetisch? Wie gestaltet man das Verhältnis Zuschauer zu Spielern oder Spielern zu Zuschauern. Da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben so eine Art Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben vorher, wann war das, Rainer, 2 Jahre?
2 Jahre sind das.
Also das Büro Zellinger aus Linz, das übrigens die Kammerspiele vor ein paar Jahren in großem Einvernehmen mit dem Denkmalschutz saniert hat und in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt hat. Und das Berliner Büro Pitz und Ho, die viel Erfahrung in dem Bereich haben auch. Staatsoper gemacht haben, Sanierungen in Berlin und Schaubühne und so. Und die haben zum einen ein bauhistorisches Gutachten erstellt, so ein fettes Ding, also wirklich von 1802 bis heute.
Soll man vielleicht sogar auch, wenn es interessant ist, noch einflechten, der Zustand des Hauses, wie wir ihn jetzt kennen, ist nicht der Originalzustand von Holzmeister.
Ja.
Das ist ganz wichtig zu sagen, nicht? Weil, also da haben verschiedenste Versuche stattgefunden über die Jahrzehnte, den Übel beizukommen, und das Übel ist immer größer geworden. Es sind neue Verkleidungen eingezogen worden. Es sind Podesterien aufgebaut worden, die die Neigungswinkel der Stiegen auf die Ränge hinauf verändern. Alles, um die Akustik in den Griff zu kriegen, die Sichtwinkel zu verbessern. Aber der Zustand ist halt wirklich nach wie vor völlig unbefriedigend. Und man fragt sich, warum das so ist, weil der Holzmeister war ja ein kluger Kopf. Der hat ja glänzende Beispiele seiner Disziplin geleistet. Eins steht nebendran. Irgendwas muss damals gewesen sein, was das Land oder die Stadtväter oder beide dazu geführt hat, aus dem den Holzmeister zu bitten oder zu beauftragen, aus diesem Baukern einen Zuschauerraum herzustellen, der über 800 Plätze aufweist. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele Plätze das ursprüngliche Neobarocke Logentheater hatte. Ich würde Mut machen, Sie wissen es, 450. So, 450. Also eine fast Verdoppelung der Sitzplatzkapazitäten hat Holzmeister aus mathematischen, arithmetischen, sonst wie proportionalen Gründen dazu geführt, diese Misskonstruktion herzustellen, über die, wenn wir den Äußerungen von Leuten, die damals dabei waren oder das noch in Erinnerung haben jedenfalls, Glauben schenken dürfen, über die er selber nicht glücklich war. Mhm. Ja? Und jetzt ist die Frage für uns im Augenblick, wird das zu einem Absolutum, zu einem Nonplusultra erklärt, weil das ist jetzt das, was dieses Haus repräsentiert, ist schützenswert, ist für alle Zeiten so zu erhalten und zu pflegen. Oder kann man damit was Neues machen? Entschuldigung, bin ich da gerade dazu?
Nein, passt. Also das Haus hat von Anfang an nicht funktioniert, deshalb ist ständig angebaut worden. Also was diese Zuschaueranzahl anbelangt, also die plötzliche Fastverdoppelung. Es gibt eine einfache Faustregel bei Akustikern. Also es war auch ein Top-Akustiker im Haus, hat gemessen. Eine einfache Faustregel, für Schauspiel brauchst du pro Zuschauer, damit du eine gute Akustik hast, 4 bis 5 Kubikmeter Luft. Für Musiktheater 6 bis 7. Wir haben nicht mal 3. Also die Akustik kann, selbst wenn jetzt das alles nicht so verbaut wäre, kann keine wirklich gute sein, weil schlicht zu viele Leute in diesem Raum gesteckt werden. Auch interessant.
Also ich habe da nachgelesen, es gibt in diesem 200 Jahre Landestheater, das ist ein wunderschönes Buch übrigens, einen exzellenten Essay vom Jan Dabor, den ich jedem empfehlen kann, wo einerseits darauf hingewiesen wird, dass Bühnenraum, also Bühne und Zuschauerraum in einem ganz eigenartigen disproportionalen Verhältnis zueinander stehen. Der Zuschauerraum ist zu groß in Wirklichkeit und
Zu klein,
genau, ist es umgekehrt, die Bühne, genau so ist es. Danke. Und das Zweite, dass er eben in Wirklichkeit der Holzmeister gezwungen wurde, das einfach auszureizen auf ein Maximum. Ja, das sind einfach zu viele Plätze drin. Ich möchte jetzt noch einmal, die Pläne gehen dahin, das Wie zu verändern, dass das sozusagen alle hier im Raum wissen. Ja.
Also
ein ganz einfacher Eingriff. Ja?
Wir haben in dieser
Macht, ja, grundsätzlich wäre es
ein einfacher Eingriff. Wir sind in dieser Machbarkeitsstudie davon ausgegangen, weil wir Träumen tun wir in der Kunst und das ist sozusagen bauliche Realität, also weil wir Realisten sind, was das anbelangt, haben wir gesagt, na, wir brauchen jetzt nicht anfangen, nachdem dieses neue Musiktheater da jetzt gebaut wird, brauchen wir nicht anfangen zu denken, das komplette Ding wird entkernt und jetzt sozusagen mit der Hälfte des Geldes, was da drüben, damit komplett neu gemacht. Das brauchen wir aber auch gar nicht. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht, die davon ausgeht, zunächst, dass alles, was tragende Teile sind, also statisch tragende Teile, architektonisch tragende Teile, nicht angetastet wird und alles andere ist nicht tabu. Um herzustellen, dass ein funktionierender Zuschauerraum für die Zuschauer entwickelt wird. Machbarkeitsstudie heißt, es sind keine Entwürfe, die dann umgesetzt werden, sondern was geht, was kann der Raum. Inklusive des ganzen Areals, das ein normaler Zuschauer, außer er kommt zu einer Führung, normalerweise nicht mitkriegt. Werkstätten, wo einige umgezogen sind, die ganzen Büros, die Garderoben der Künstler und so weiter, Chorsaal und so. Bestandsaufnahme des Ganzen und in Verbindung damit, was kostet eine Sanierung, wenn man sie so macht, wenn man sie so macht. Und was den Kernbereich anbelangt, nämlich das große Haus, haben die beiden Architekturbüros drei Modelle entwickelt. Ein sehr, sehr billiges, also sehr, sehr billig, kostet dann, glaube ich, ja schon fast 3 Millionen, weil man nämlich, also wenn man gar nicht eingreift in dieses in diesen Zuschauerraum von der Struktur her, so wie er jetzt ist, sondern nur vom Parkett hoch zum ersten Rang eine Tribüne reinbaut und oben im zweiten Rang eine Tribüne aufbaut, damit die Sicht besser wird, dann sind die Maßnahmen, die dadurch aber dann notwendig werden, im Kielwasser, weil wenn man sowas nämlich verändert, sind die behördlichen Veranstaltungsstätten Bewilligungsregelungen, da treten dann die neuen in Kraft. Und das heißt, die ganze Notausgangssituation, die jetzt im großen Haus, so wie es ist, sozusagen zähneknirschend, weil es ein altes Gebäude ist, immer so durchgewunken wurde, die muss man dann verändern. Also man muss in Brandschutz und Personenschutz sehr viel investieren, mehr als wir gedacht hätten. Diese Lösung hätte zudem aber den krassen Nachteil, weil diese Balkone so weit reingehen, also eben auch der erste, dass auf diese Tribüne, was dann die absolut besten Plätze wären, aber überhaupt nicht viele Leute passen, 100, wir haben es durchgezählt, 60, glaube ich. Da verlieren wir dann außerdem noch wahnsinnig viel Zuschauer, schön ist es auch nicht. Und dann gibt es eben die mittlere Version. Eine Variante dieser mittleren Version ist jetzt das, was wir anstreben. Das heißt, der Eiserne geht runter, der Zuschauerraum wird entkernt und es kommt ein neuer Zuschauerraum rein, nach dem, was die Architekten in der Machbarkeitsstudie geraten haben, um ein Volumen von rund 500 Zuschauern zu ermöglichen, ein steil ansteigendes Parkett, ein Rang.
Okay. Und beide Varianten oder diese mittlere, die mittlerweile ja auch irgendwo genehmigt oder in die Richtung geht,
ja,
kann man so sagen. Erfordert in Wirklichkeit einen Rausreißen der vorhandenen Struktur. Also da kann man dann sozusagen
genau, nicht nur also der Holzmeisterschen, ja, der seinerseits ja nicht nur das alte Theater rausgerissen hat, sondern auch die ganzen Achsen versetzt hat. Das Originaltheater ja. Von 1802.
Gut, ich würde vorschlagen, genau, dass wir da mal sozusagen den Sack zuschnüren, dass wir ihn und vielleicht brennen da ja schon ein paar Fragen und wir können gleich hier hineinspringen.
Die Maxi-Variante damit das zu Ende erzählt ist, die Maxi-Variante heißt, die Architekten haben rausgefunden, weil die Aufgabenstellung war, was kann denn dieser alte Spielort eigentlich? Das war nicht dokumentiert, das ist ja auch alles wild gewachsen. Also im Jahr 1802 hat es 235 Mitarbeiter gehabt, das Theater. Seit einiger Zeit hat es fast 600 und das geht zu wie ein Bienenstock da hinter den Kulissen. Und insofern war auch entsprechend viel Wildwuchs, Improvisation und hier und dort kapuff. Also was kann der Raum? Maxi-Lösung heißt, in diesen Standort könnte man auch noch eine Studiobühne reinkriegen. Man könnte sogar noch einen kleinen Vortragsraum für 100 Leute für die Einführungen reinkriegen. Erstaunlich, was alles geht. Und dann hat das Konzept sozusagen einfach, der Rest ist Sanierung.
Ja. Wichtiger Aspekt war für uns noch das Thema Barrierefreiheit. Die im Augenblick,
was den Zuschauerraum aber
anbetrifft, ja, genau. Und dann ist natürlich auch im Umfeld interessant, was für ein Fluidum weist dieses Haus auf, wenn es der zukünftigen Bestimmung übergeben wird. Und da wäre schon wünschenswert, dass wir uns von den mehr oder weniger gelungenen Details in der Gestaltung von Stiegenhäusern und so weiter verabschieden dürften. Ich versuche es mal ein bisschen anzuspitzen. Es gibt sicherlich verschiedene Positionen, die man dazu einnehmen kann, aber wenn man sich Bauzeugnisse, Baudenkmäler der 50er Jahre anschaut, gibt es ja auch solche und solche und nicht die Tatsache, dass es sich eben um etwas handelt, was 1956, 57, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fertiggestellt. Nur die Tatsache, dass es so ist, schon dazu führt, dass man kein Steinchen und keine Schraube und keinen Nagel anrühren darf.
Gibt es Fragen, Anregungen gleich einmal? Bitte, Herr.
Rettl, haben Sie auch eine Bedarfserhebung gemacht, wie groß das Interesse eventueller neuer Zuschauer am alten Haus ist, sobald einmal das neue Musiktheater eröffnet sein wird? Und haben Sie sich überlegt, welchen Stilbruch es eigentlich bedeutet, wenn man die Fassade von der Promenade aus betrachtet? Und dann kommt man vielleicht in ein großes Haus, wo eine Rampe steil aufsteigt, wenn die wenigstens gebogen ist wie ein Amphitheater. Ja, da könnte man gleich auf den Schlossberg übersiedeln bei gutem Wetter. Aber auch da habe ich schon die Frau Katharina Hoffmann Schillerballaden vortragen gehört, bei einer Zuschaueranzahl, die man von einer Hand oder bestenfalls zwei ablesen konnte. Und im vergangenen Herbst ist der Herr Frey an Ihrer Stelle gesessen, Herr Menneken, und hat auch sehr große Pläne gewälzt. Und im Rahmen des Brucknerfestes 2012 hat es einen Liederabend gegeben, den die Angelika Kirchschlager bestritten hat. Und die Auslastung war sicher nicht größer als 60%. Das war dem alten, also dem scheidenden künstlerischen Intendanten, Herrn Professor Wolfgang Winkler, glaube ich, sehr peinlich. Er hat die Zuschauer zum Zusammenrücken aufgefordert und zum Vorrücken. So sind aus meiner Sicht die Tatsachen. Und wenn man wieder einmal einen Thomas Bernhard inszenieren sollte und die Schauspieler in die Tiefe der Bühne hineinsprechen lässt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Zuschauer nur die Hälfte verstehen.
Wollen Sie darauf antworten, soll ich was Grundsätzliches dazu sagen? Ja, genau.
Also ich möchte an dem einen Punkt darauf antworten, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wenn man in dieses Gebäude jetzt reingeht, es mitnichten organisch ist, so wie das große Haus aussieht. Ich habe eine herrliche Fassade von 1802 und dann wird es aber krass anachronistisch, weil dann springen mir die 50er Jahre ins Gesicht. Und ich sage jetzt mal einfach ein bisschen vorsichtig, also dann lieber gleich die 10er Jahre, die 2010er Jahre. Ist mir ehrlich gesagt lieber, wenn das Theater funktioniert. Ich habe ja doch da kein 1802-Haus, das ich ruiniere. Ich habe einen 50er-Jahre-Zuschauerraum und Herr Holzmeister hat den von 1802 ruiniert. So schaut's aus. Und er war nicht kaputt.
Warte, Herr Holzmeister, zoom auf, der Zustand von 1802 noch
da. Ja, ja. Im Wesentlichen war er da. Also man, ja, da, doch im Wesentlichen schon.
38 sozusagen, oder?
Ja, es war die Plakette vom Führer, dass das sein Lieblingsstehplatz war dran. Also die war nicht von 1802, aber.
Es ist wirklich die Frage, interessiert mich, was ist Ihre Zielplanung von der Besucherzahl? Ja, was wollen Sie Sitzplätze haben? Und welche Aufgabe hat dieses Haus dann genau im Verhältnis zum zu den Kammerspielen.
Das ja. ist ja eigentlich interessant. Also jetzt mal rein als Zahlenspiel. Die Kammerspiele werden, wie anfänglich bereits angesprochen, in das Jugendtheater verwandelt. Es wird also überwiegend dort Theater für Kinder und Jugendliche stattfinden in den Kammerspielen. Und das Schauspielensemble hat seine Hauptspielstätte zukünftig im Großen Haus, das von der Platzkapazität auf 500 Plätze reduziert werden soll. Und das Schauspiel hat traditionell über Jahrzehnte in Linz pro Spielzeit ein Zuschaueraufkommen von zwischen 80.000 und leicht über 100.000 Besuchern. Und ich frage mich, warum das in Zukunft nicht auch so sein soll. Und ich sehe da keine Gründe, warum das neue Haus, das neu gestaltete große Haus, nicht ausgelastet sein soll. Ja, wir verlagern, das war die Wortmeldung vorher. Wir verlagern sozusagen die Schwerpunkte der Ensembles. Ja, und im neuen Haus am Volksgarten ist das Opernensemble unterwegs, das Musicalensemble unterwegs, das Schauspiel im Studioraum des neuen Hauses in der Blackbox unterwegs und das Bruckner Orchester wird überwiegend und das Ballett am Volksgarten tätig sein. An der Promenade wird es den Schwerpunkt Drama, Schauspiel und verschiedene Facetten des Schauspielprogramms geben. Und ich glaube, das ist, was die Zuschauererwartungen angeht, eher davon auszugehen, dass sich auch weitere Freunde und Freundinnen des Schauspielprogramms einstellen, wenn man in diesem Haus tatsächlich gut sehen und hören kann und bequem sitzen. Also ich sehe keinen Grund, nicht davon auszugehen. Wir haben auch solche Faktoren wie Alterspyramide, Entschuldigung, Freizeitgesellschaft, mehr Freizeit denn je zuvor. Ich glaube, dass da noch eine ganze Stange Potenzial drinsteckt, der wir etwas zu eröffnen haben. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist einfach den Status quo zu akzeptieren und sich darauf einzurichten und bequem zu werden und nicht weiter zu kämpfen, dass sich neue Räume öffnen. Und das ist nicht nur für Künstler so, das ist, glaube ich, für Menschen überhaupt so. In den Kammerspielen sind leicht über 400, wenn wir den Orchestergraben mit bestuhlen. Ja? Die Kammerspiele sind ein weiteres Thema, das ist aber eine Frage der Programmgestaltung und der Formen der Inszenierung. Die Kammerspiele werden nicht für jede Inszenierung des jetzigen Uruf-Teams 400 Zuschauer mobilisieren können. Da werden wir Zwischenformen und abwechselnde Formen der Präsentation entwickeln. Und das Uruf-Ensemble soll aufgestockt werden. Es wird mehr Schauspielerinnen und Schauspieler geben. Und es wird auch dort eine Mischnutzung stattfinden. Darüber sind lange Diskussionen gegangen, wie wir das auch mit Partnern aus der Region und aus der Stadt Linz erweitern werden, das Programm. Ich glaube, dass der Reichtum des Theaterangebots für diese Landeshauptstadt, da ist der Plafond noch lange nicht erreicht. Wir können immer noch zulegen.
Also es ist auf jeden Fall ein sehr mutiges Unternehmen, das Ganze. Ja. Aber das ist ja nicht wirklich das Thema heute Abend, sondern das Thema ist eher, wie das große Haus in die Neuzeit sozusagen gebracht werden kann. Ja. Ich habe ja ehrlich gesagt erwartet, dass da heute die Fetzen fliegen und mindestens 10 Leute sagen, das könnt ihr nicht machen, da den Holzmeister rausreißen. Aber offenbar ist hier so ein stiller Konsens, ja, weg mit dem...
Lauter Rücken, die gelitten haben.
Also Holzmeister ist, glaube ich, meines Erachtens, das ist eine Zeiterscheinung, aber hat nicht, gerade das Linzer Theater ist nicht sein Meisterwerk gewesen. Und da sehe ich nicht das Problem. Das Problem sehe ich in zwei Gegenüberstellungen. Ihr Gedanke, den möchte ich sehr zurückspringen, ja, war das alte Haus, wie es 1802 war, und was ja ungefähr, ich habe das nicht mehr erlebt, was ja ungefähr auch die Sitzplatzanzahl hat,
die wir jetzt anstreben, ja.
Die sie anstreben, das wäre nämlich schon etwas sehr Interessantes, im Gegensatz zu den ganzen neuen Theatern, das gibt es ja in München auch, das Cuvier-Theater
zum Beispiel, ja, klar.
Was ein ganz spezieller Charakter leider ist, wahrscheinlich das alte Theater hat nicht diese Qualität des Cuvier-Theater, braucht man nicht diskutieren.
Das sieht ein bisschen aus wie das Schauspielhaus in Graz, wenn Sie das kennen, in den Original-Gestaltungen.
Ja gut, aber das sind wirklich, das sind wesentliche Fragen, weil die Frage, die Sie die angehen, ist ja praktisch, dass das ein neues Haus werden muss.
Neuer Zuschauerraum.
Neuer Zuschauerraum bedeutet ja auch die ganze Struktur. Im Prinzip bleibt früher ein Haus stehen und die Fassade und sonst nichts.
Zwischen wirklich nur der Zuschauerraum und die Foyers, weil die werden ja automatisch dadurch mit definiert.
Ja.
Das ist es aber. Das ganze Gebäude dahinter wird nicht angerührt.
Zeug rede ich nicht. Aber Zuschauerhaus und das Umfeld, was direkt das Zuschauerhaus umgibt, müsste vollkommen neu konzipiert werden.
Neu definiert.
Wenn es Ihren Ansprüchen eines modernen Schauspielhauses so gerecht werden.
Müsste es aber auch, wenn das alte Theater wieder reingebaut würde. Weil das hat ja der Holzmeister abgerissen.
Das ist ja klar. Aber da jetzt natürlich jetzt die Frage, das ist sehr kritisch, ob man in diese Szenerie zurückgehen kann. Wenn ich aber den Ort und die ganze Situation, es würde wieder etwas entstehen, was nicht ein richtiges Ensemble, ja, die andere Möglichkeit, ja, dass es ein richtiges, wieder in sich schlüssiges Ensemble ist, wenn das hohe Qualität auch in den Zuschauerraum bringen könnte, sichern könnte, wäre das für mich kein uninteressanter Weg.
Sie meinen die Rekonstruktion?
Die Rekonstruktion.
Ja, es ist sozusagen ein Gedanke, der natürlich irgendwie aus dem Moment kam und auch aus dem Herzen, muss ich sagen. Ich muss mich inzwischen selber ein bisschen zurücknehmen, weil ich glaube, die Geschichte ist darüber hinausgegangen, weil Sie können mit der Rekonstruktion des alten Zuschauerraums keine Verhältnisse herstellen, die dem gerecht werden, was jetzt als wünschenswert dargestellt wurde, dass die Leute was sehen. Denn die Bühne, Moment, die Bühne, die sie jetzt gebaut wurde, und das ist jetzt sozusagen in Beton gegossen und glaube ich nicht mehr wegzukriegen, die funktioniert ja gut, die Bühne, aber die ist vergrößert worden. Die Bühne ist immens vergrößert worden bei dem Umbau in den 50er Jahren und nach vorne gezogen worden. Sodass das zur Verfügung stehende Geviert, in die man das alte Zuschauerhaus hineinbauen könnte, sozusagen davor sitzt, wie hat das so gesagt, der Stöbmüller, glaube ich, wie ein Vogelbad am Vogelbauer. Das Vogelbauer ist die Bühne und das Vogelbad, was dann davor, das Kanarienvogelbad, das ist der Zuschauerraum. So sitzt er jetzt sozusagen vor dieser Bühne. Und wenn Sie jetzt das nochmal, wenn Sie jetzt sozusagen schließen durch die Logen an der Seite mit Säulen und so weiter, sehen Sie noch erheblich weniger als im Augenblick sehen, weil das ist einfach der Ausschnitt größer. Dann müsste man die Proportionen komplett und das ganze Haus abtragen.
Das ist sehr gut erklärt, dass das durch den Eingriff des Bühnenhauses sich die Grundsituation verändert hat und sozusagen ihr Wunsch mehr Traum als Realität.
Ja. Ich kann dafür nicht mehr wirklich kämpfen. Außerdem ist es nicht finanzierbar. Wir werden keine 40 oder 50 Millionen für sowas kriegen. Das geht nicht.
Okay, bitte.
Ja. Also die Rekonstruierung des alten Barockbaus, das war ein ganz netter Gag am Anfang, aber es ist müßig, darüber zu diskutieren und auch sinnlos. Der Bau ist zerstört und kann nicht wiederhergestellt werden und hat auch überhaupt keinen Sinn. Ich finde es auch absurd, dass der Denkmalschutz da überhaupt noch was redet. Wozu soll der dauernd etwas Zerstörtes noch einmal haben? Ich sehe aber die ganzen Bruchlinien trotz ihrer Argumente.
Naja, müssen wir reinsprechen.
Ja. Noch immer bestehen. Nämlich jetzt haben die Kammerspiele, sind natürlich, Sie haben gesagt, ein Juwel, tatsächlich ein Holzmeisterbau und ist geschützt und ist auch gemacht. Aber eignet sich der wirklich für das Jugendtheater? Das ist zwar schön, wenn für gewisse Stücke mehr Zuschauer sind, die Schauspieler müssen das nicht 20 Mal spielen, sondern halt dreimal oder sowas. Aber von der Dramaturgie
her. Darf ich kurz erklären?
Genau. Aber von der Dramaturgie her.
Ich beantworte Ihre Frage. Es ist nicht gedacht, das hat der Rainer kurz angesprochen gerade, es ist nicht gedacht, dass alle Vorstellungen, die jetzt im U-Hof sind, genauso in den Kammerspielen mit 400 Zuschauern sind.
Ja, aber wohin denn?
Ganz einfach. Die Bühne der Kammerspiele ist größer als der ganze U-Hof. Also wir bespielen das auf verschiedene Arten und Weisen. Zum Beispiel, wir haben vor ein paar Jahren das auch schon gehabt. Das ist nur in Betrieb sehr schwer zu organisieren. Das Kunstseidene Mädchen zum Beispiel. Da waren 130 Leute auf der Bühne und es spielte auf der Bühne und der Eiserne war unten. Und es ist ein wunderschöner Raum. Das können wir im normalen Betrieb, wo wir Märchen spielen, wo wir 8 Schauspielproduktionen da machen, da kriegen wir das selten hin. Wenn das die Hauptspielstätte vom U-Hof wird, dann können wir uns das genauso einteilen, dass das ideal sozusagen funktioniert. Weil natürlich ist es ein Blödsinn, oder wäre es ein Blödsinn, wenn der U-Hof die Möglichkeit eines intimen Formats aufgäbe. Das muss es aber gar nicht. Eiserner Vorhang runter. Die 100 Zuschauer oder 120 Zuschauer sitzen auf der Bühne und da wird gespielt. Und wenn ich will, oder wenn der Regisseur oder die Regisseurin will, kann man am Schluss dann als großen Effekt den Eisernen hoch machen, dann sieht man den Zuschauerraum. Oder man kann auch umgehen, haben wir auch mal gemacht vor ein paar Jahren, das Fest, was der Erich Siedler inszeniert hat, das als ein Teil der Zuschauer auf der Bühne. In der Mitte wurde gespielt und der andere Teil saß im Parkett. Ja, genau. Oben war zu.
Ja, ein wichtiger Faktor. Rang im Kammerspiel muss nicht unbedingt jedes Mal mitspielen, mitbesetzt sein, wenn wir Jugendtheaterproduktionen demnächst dort haben werden. Also da ist doch eine gewisse Flexibilität gegeben. Und auf der anderen Seite haben wir erlebt, dass Inszenierungen wie Frühlingserwachen oder Linie 1, denken Sie zum Beispiel, also Tausende von jungen Menschen mobilisiert hat, sich das anzuschauen. Es wird nicht 10-mal im Jahr Linie 1 geben können, aber der U-Hof macht auch nur 4-5 Produktionen. Und die Nutzung der Kammerspiele ist es wird die Hauptspielstätte des jungen Theaters sein, aber es wird ergänzende Programme geben. Nur als Stichwort dazu, wenn wir über Programmierung sprechen, ich habe seit Jahren immer wieder Kontaktgespräche mit der Anton Bruckner Privatuniversität, dass wir die Kammerspiele für eine gewisse Zeit im Jahr im Frühjahr zum Akademietheater machen. Das neue Gebäude der Bruckner Uni am Pößlingberg hat zwar wunderbare Räumlichkeiten, aber keine Vollbühne zum Beispiel, keinen Orchestergraben, keinen Schnürboden. Ja? Und deshalb haben die zum Beispiel Interesse, auch dort mit einzusteigen. Ich habe seit einigen Spielzeiten einen Versuch laufen, der glänzende Ergebnisse bringt, mit den Amateurtheatern in Oberösterreich zusammenzuarbeiten. Und die wollen wir dort verstärkt einladen und ihnen eine Plattform geben. Und so wird es über Kontaktprogramme in unterschiedliche Bereiche, man kann sich die Tanzszene vorstellen für junge Zuschauerinnen und Zuschauer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Programm zu variieren und zu erweitern.
Eine Sekunde noch, waren Sie fertig mit Ihren Ausführungen? Ja?
Mich interessiert in dem Zusammenhang Amateurtheater. Wie sieht's aus? Theater, es gibt ja Sichtwechselfestival, das integrieren sozusagen in den normalen Spielablauf. Also hin und wieder auch, sag ich mal, sind glaube ich 4 oder 5 Vorstellungen Amateurtheater.
Ne? Pro genau. Spielzeit kommen wir durchaus auch mal auf 10.
Ja, okay. Und dann, sage ich mal, integrieren Menschen mit Beeinträchtigungen, dass die sozusagen regelmäßig auch dort spielen können und nicht nur, wenn, sage ich mal, in einem kompakten Festival gespielt wird.
Ja, es ist ein schönes Thema und ein wichtiges Thema. Da wäre über Personalressourcen und über Kapazitäten genauer zu sprechen, aber das ist kein Thema, was jetzt in den Architekturzusammenhang gehört. Insofern, also ich bin dafür sehr gerne offen. Ich wurde gefragt, wie wollen Sie das denn benutzen, dieses Kammerspielhaus für das junge Theater? Deshalb habe ich ein paar Beispiele genannt.
Herr Willert, Sie werden sicher dieses Thema schon bearbeitet haben. Was braucht ein Schauspielhaus? Ich sehe nämlich auch die Sicht der Schauspieler so, dass man die Situation der Schauspielerinnen und Schauspieler betrachten muss, um eben auch ihre Kapazität der Stimmen oder wie Sie das eben zuerst mit den Kubikmetern beschrieben haben, dass das notwendig ist, dass dieser Aspekt auch berücksichtigt werden muss. Denn ich glaube, ohne gute Schauspieler, die dann auch das bringen können, was zu bringen ist, ist das Empfangen der Kundinnen und Kundinnen und der Zuschauerinnen.
Zuschauer heißen die bei uns.
Ja, ist das eben nicht tragbar. Und ich glaube, dieser Aspekt ist auch ganz wichtig. Und dann habe ich noch eine Frage. Vielleicht habe ich das in den letzten Medien nicht ganz genau gelesen. Heißt das, dass jetzt U-Hof und Eisenhand nicht mehr betrieben wird oder doch noch?
Also heißt, Sie haben zum Beginn Ihrer Ausführung, haben Sie vollkommen recht und wir ziehen alle an einem Strang. Also die Schauspieler, meine Truppe und die Leitung. Klar, wir würden gerne da mehr spielen in diesem großen Raum, aber dann muss er funktionieren. Jetzt, da muss man dann wieder genau zuhören, weil es stand ja alles eh schon in der Zeitung und es ist dann immer erstaunlich, so ein bisschen wie stille Post. Also, die Eisenhand werden wir jetzt am Ende dieser Spielzeit zusperren, bereits auflösen. Wir werden in der nächsten Spielzeit, Rainer hat schon gesagt, Blackbox zum einen als Studioraum nutzen, wir werden aber auch, weil wir nicht wollen, dass das große Haus jetzt in dieser Planungsphase, die auf jeden Fall ein Jahr, so circa ein Jahr dauern wird, in Vergessenheit gerät, werden wir es zum einen genauso bespielen wie bisher von unserer Sparte aus, zwei Produktionen, so wie bisher. Ich verrate aber noch nicht was, weil die Pressekonferenz noch nicht war. Wir werden aber darüber hinaus, und das schließt auch wieder an Ihren Punkt vorher an, im großen Haus nächstes Jahr auf der Hinterbühne, also auf der Bühne, auch zwei Produktionen machen. Backstage nennen wir das, was sozusagen auch Eisenhandersatz ist. Genau.
Und vielleicht nicht nur Ersatz. Jetzt muss man das aber, glaube ich,
na klar.
Jetzt muss man das sozusagen noch ein bisschen weiterführen und plausibel machen, wie wir mit den Kapazitäten der Räume umzugehen vorhaben, weil das U-Hof-Theater wird dann auch aufgelassen.
Ich bin gleich wieder da.
Das U-Hof-Theater wird auch aufgelassen, sobald die eigentliche Bestimmung für die einzelnen Häuser und Bühnenspielflächen tatsächlich Realität sind. Dass jetzt in der nächsten Spielzeit nur zwei große Produktionen im großen Haus stattfinden und die beiden Backstage-Produktionen, hat den einfachen Hintergrund, nicht, dass wir jetzt irgendwie streiken oder nicht mehr wollen oder so, es hat den einfachen Hintergrund, dass die Techniker-Crews, die wir haben, die Mannschaften, die das Haus technisch betreuen, jetzt vom großen Haus an den Volksgarten umgezogen sind und uns diese Technikerkapazitäten auf der großen Bühne an der Promenade nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Technik der Kammerspiele ist voll ausgelastet mit dem kompletten Schauspielprogramm der nächsten Spielzeit. Und deshalb können die nur mit Aufbietung der letzten Reserven noch die zwei Vorstellungen, die zwei Produktionen auf der großen Bühne an der Promenade gewährleisten. Die Technik, die jetzt im Eisenhand tätig ist, ist die gleiche technische Mannschaft, die auch den U-Hof betreut. Wir machen ja alles unter Ausnutzung der wenigen Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, in optimaler oder maximaler Ausnutzung. Es ist also nicht unser Beschluss, das große Haus leer stehen zu lassen. Wir werden es aber in der nächsten Spielzeit aufgrund dieser Kapazitätsproblematik, wir werden es in der nächsten Spielzeit auf maximal 40 Vorstellungen im großen Haus bringen. Das einfach zur Erläuterung der Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ich möchte aber gerne zurückkommen zu dem, was wir eigentlich heute Abend besprechen wollen. Ich versuche nochmal zuzuspitzen. Sollen wir das Fröhlich Fresko an der Decke lassen oder nicht?
Ja. Bitte, ja?
Eine Frage zu den Umbaumöglichkeiten. Sie haben also herauskristallisiert, dass im großen Haus auf der einen Seite ein optisches Problem besteht, dahingehend, dass nicht von allen Zuschauerplätzen aus die Bühne vollständig einsehbar ist und auf der anderen Seite ein akustisches Problem besteht, weil eben vier verschiedene Akustiken vorhanden sind. Jetzt gibt es Machbarkeitsstudien. Inwieweit sind die schon ein Kompromiss, dass sowohl die Optik als auch die Akustik sich verbessern? Lässt sich das überhaupt voraussagen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Dazu müssten jetzt die Architekten was sagen und nicht die Theaterleute. Wir dilettieren ja in diesem Bereich, haben allerdings doch die ein oder andere Erfahrung gemacht in unterschiedlichen Städten. Und wir kennen Theater mit hervorragender Akustik und auch mit miserabler. Und was Gerhard Willert zu Beginn ausgeführt hat, dass es bestimmte Kubikmeterquoten gibt, die für eine bestimmte Zuschaueranzahl geeignet sind oder ungeeignet sind, das darf man wohl als gesichert betrachten. Und jetzt haben wir es hier damit zu tun, dass in dem großen Haus an der Promenade durch den Zwang, 800 Leute unterzubringen, das Ganze extrem hoch und nach hinten weggezogen worden ist. Also der Gedanke wäre jetzt bei einer Anpassung auf 500 Sitzplätze zunächst mal einfach diesen Olymp da oben zu reduzieren, nach vorne zu holen und abzugrenzen. Und ich glaube, dass dadurch schon mal ein Gewinn zu erzielen wäre. Inwieweit das jetzt akustische Kaffeesatzleserei ist oder nicht, müssen die Architekten beurteilen. Es ist im Übrigen davon auszugehen, dass eine Raumgestaltung, die den Raum aufgliedert und ihm eine Wölbung gibt, die nach vorne weist, besser funktioniert als eine, die nach hinten weist. Und da sind jetzt die Studien der erste Schritt, und dann muss ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden, wo die Lösungen vorgeschlagen werden, auf der Basis der Erkenntnisse, die bisher gewonnen
wurden. Also, weil Sie, die Dame war Entschuldigung. Genau.
Also, bitte, ja. Da ist das Mikro.
Ich wollte fragen, gibt es Entwürfe, wo man sich ein bisschen schon was vorstellen kann, wie Veränderungen ausschauen?
Nein, die Entwürfe sind das nächste Stadium. Also im Moment, nein, es gibt sozusagen nur in der Machbarkeitsstudie eine Skizze quasi, ja. Also einen technischen Plan, der zeigt, wie man in diesen Raum mit 500 Leuten von der Grundstruktur die unterbringen kann. Ja. Das sagt aber über die Ästhetik, über den Entwurf noch gar nichts. Null. Ja. Nein.
Weil ich dazu sagen muss, die Vorgehensweise vom Landestheater ist einwandfrei bis jetzt. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht.
Ja.
Diese Machbarkeitsstudie, bauhistorischer Katalog, diverse Szenarien, das ist sehr, sehr gut in der Vorbereitung. Also ich würde mir das bei anderen Projekten zum Teil auch wünschen. Das ist die richtige Vorgehensweise. Mhm. Und ich glaube, Teil dieser Machbarkeitsstudie, so habe ich das auch verstanden, sind so Tests, also so Testentwürfe, wo die Architekten
schon
ein bisschen probiert haben. Ja, das funktioniert. Ja.
Aber nur ob es geht, noch kein künstlerischer Entwurf. Nee. Nächster Schritt. Da würde ich aber gerne.
Da sprechen wir ja auch von 2 Jahren. Also 2000, die Wunschvorstellung ist im Herbst 2015 dort sozusagen wieder
zu eröffnen. Aber ich würde gerne Ich würde gerne in Beantwortung dieser Frage noch Folgendes anfügen. Nämlich, warum ich hier sitze, oder warum wir hier sitzen, aber auf jeden Fall ist nicht nur zu informieren, was wir so getrieben haben und was wir uns so denken, sondern ich denke mir, wenn Sie zu so einer Veranstaltung kommen, dann interessieren Sie sich irgendwie ja besonders für die Tatsachen, die da verhandelt werden oder für die Sache, die da verhandelt wird. Und mich würde interessieren, also und jetzt kommt der Teil, wo ich mir wünsche, dass Sie mich informieren, umgekehrt. Was würden Sie sich denn überhaupt wünschen für ein Schauspielhaus? Also weil das ist ja irgendwie nichts, was der König verordnet und dann wird's gebaut. Der Bezug, ich habe das vorher kurz schon mal angesprochen, von Schauspieler zu Zuschauer und umgekehrt, ist ja auf vielfältige Weise denkbar und hat sich im Laufe der Theatergeschichte radikal verändert, wenn man anfängt in Epidauros bei den alten Griechen, über die Shakespeare-Bühne, Thrust Stage, die reingeht ins Parkett und dann ist man drumherum und oben gibt's die Ränge bis hin zum bürgerlichen Kammertheater, bis hin zur neueste Entwicklung multimedialer umgebauter Fabrikraum. Also die und das jetzt nur mal sehr grob über den Daumen gepeilt. Barocktheater am Anfang zum Beispiel war ja noch was ganz anderes. Das hatte ja noch gar nicht die Logen. Und da saß der König ja überhaupt nicht da am besten Platz. Ludwig XIV. Saß nämlich an der Rampe, auf der Rampe, auf der Bühne, der erste Zuschauer. Und manchmal hat er sogar mitgetanzt. Bei einem Divertimento.
Genau das wollte ich fragen, wie denn das mit einer offenen, sogenannten offenen Bühne aussieht, die Möglichkeit dazu, wie zum Beispiel, ich glaube in der letzten Spielzeit im Burgtheater, wo das Geschehen im Zuschauerraum war und die Zuschauer auf der Bühne saßen. Also ob diese Möglichkeit eingerechnet bzw. angedacht
ist. Naja, sowas kann man ja, sowas wie die beim Robinson Crusoe gemacht haben, das kann man ja immer machen, das kann man bei uns auch machen. Das kann man ja jetzt schon machen.
Müsste natürlich
im Gegenteil, wenn die Zuschauer auf der Bühne auf der Bühne sitzen und den Zuschauer, dann sehen sie besser. Es passen nur sehr viel weniger rein.
Nur wird dann die ansteigende Sitzform wahrscheinlich jetzt das Problem.
Ja, es passen auch sehr viel weniger Zuschauer rein.
Ich möchte aber nur ganz kurz noch auf Ihre Frage zurückkommen, Herr Menicken, ob wir denn das Deckenfresko belasten wollen. Ich bin überzeugt, niemand im Raum kennt die Anekdote, ist keine Anekdote, ist eine Tatsache. Ich kannte Herrn Fröhlich persönlich und in einem Gespräch über dieses Fresko sagte er mir, wie sein Auftrag von Holzmeister gelautet hat. Der hieß, bitte ein Deckengemälde, das bei bläulich abstrahlendem Licht zur Geltung kommt. Und so hat Fröhlich das gemalt. Und wenn Sie heute im Zuschauerraum sitzen, ist natürlich nur während der Aufführung möglich, wenn zufällig ein Nachtbild spielt und es ist ein bläulich abstrahlendes Licht, dann schauen Sie bitte auf dieses Gemälde.
Soll ich
dann sagen, das ist unendlich gut.
Gary.
Das stimmt, das
Gary,
ist mir Fröhlich erzählt.
Gary, ist dir bei, ich kannte die Geschichte nicht, das finde ich aber irre. Wiederschauen. Ist dir das aufgefallen bei King Arthur? Du hast mir vorher gesagt, du hast König Arthur gesehen. Da ist das Ding mit blauem Licht beleuchtet.
Richtig, ja.
Und das
richtig.
Ist, genau. Und das ist sozusagen eine Geste unseres, vom Heli Janatsch, der Beleuchter, der das designt hat, als kleine Verbeugung vor diesem Bild. Aber der kennt die Geschichte auch
aber
nicht.
Aber die Tatsache,
so der hat rausgefunden,
in der Beleuchtungsprobe
hat er genau das rausgefunden.
Fröhlich war eines Abends bei mir zu Hause und wir kamen unter anderem auch darauf zu sprechen. Und da hat er mir das wortwörtlich so erzählt. Und schauen Sie es bitte, wenn Sie im großen
dann Haus wundert sitzen. Dann wundert mich allerdings, dass der Fröhlich den Holzmeister nicht verprügelt hat. Weil wenn er ihm das malen hat lassen dafür, dass es bei blauem Licht wirkt, dann hätte er ihn dafür verprügeln müssen, dass er um das Gemälde herum ausschließlich Gold aufgetragen hat. Und das Licht, was da ist, wenn du nämlich da oben beleuchtest, das normale Saallicht, was vom Holzmeister ist, das ist Knallgold, nullblau. Dass man das jetzt im Artus sieht, hängt daran, dass der Beleuchter von den Apparaten Bühne richtig das direkt anstrahlt.
Können Sie sich jetzt nochmal zuspitzen? Sollen wir das Fröhlich-Fresko auch drin lassen, wenn es die Akustik behindert? Das ist eine ganz wichtige Frage. Interessanterweise habe ich heute noch einen Text vom Holzmeister selbst gelesen, wo er über die Akustik spricht und sagt, die Akustik ist das Um und Auf jedes Theaters und unter anderem entsteht gute Akustik durch ein profiliertes Plafond.
Ja.
Das heißt, es ist genau das Gegenteil.
So,
und das ist nicht leicht, Akustik, Decke und Fröhlich. Also das ist ein Widerspruch in sich. Also das wird... Ja, so wie man das in...
Ja. Aber ich habe eine ganz provokative Frage. Und zwar, funktioniert die Kammerspiele, würden die Ihnen als Schauspielhaus genügen oder was happert da? Ist das die Bühne zu klein oder warum können die Kammerspiele nicht das sozusagen Schauspielhaus werden?
Und das sind sie ja gerade.
Bleiben. Und das große Haus wird zur Experimentierbühne. Da können Sie was entwickeln und da können Sie dann, da kann sich die nächsten Jahre wirklich was entwickeln. Ja, in der ganzen Tendenz und kommt mir vernünftig vor, wenn Sie mit dem jetzigen Haus zufrieden sind für die Kammerspiele, dann tut Sie doch in das große Haus die ganze Experimentierbühne mit allen Möglichkeiten hinein. Oder fehlt Ihnen die große Bühne?
Mir fehlt die große Bühne.
Darf ich da was ergänzen? Und zwar,
in dem, was ich mir von dir kopiert habe, Gerhard, ja, ist ein Leserbrief. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Herr sogar da, Jakob Ebner. Ah, Sie sind da.
Ah, das freut mich.
Wunderbar.
Danke für die Unterstützung.
Sie haben da offensichtlich sehr viele Reaktionen provoziert mit einem Leserbrief im Musik, also Freunde des Musiktheaters. Und da steht etwas, das finde ich sehr schön, ein Vorschlag. Das ist allerdings vom Herbert Kappelmüller, aber in Reaktion auf ihren Brief oder ihre Ausführungen. Und das geht vielleicht in diese Richtung mit dieser Probebühne, ja?
Vielleicht flechte ich kurz mal ein, weil den hätte ich jetzt auch noch in meinem Archiv gehabt. Er liest eh gleich vor. Ist bekannt, wer der Herr Kappelmüller ist? Der Kappelmüller ist der hat zwar Opern auch inszeniert. Der Kappelmüller ist ein Linzer, und der Kappelmüller hat seinen ersten Theaterkontakt im Aloysianum in der Spielschau vom Aloysianum gemacht und ist einer der profiliertesten Bühnenbildner im deutschsprachigen Raum, war bis vor kurzem, jetzt ist er emeritiert, Professor für Bühnenbild am Mozarteum in Salzburg und hat auch Opern inszeniert. Ja, vor sehr vielen Jahren. 21 Jahre, sowas. Ja, ja. Der Kappelmüller, man höre und staune, hat irgendwie ihren Leserbrief zur Kenntnis genommen und daraufhin reagiert und auch einen geschrieben.
Genau, und da steht drinnen, und das deckt sich mit Herrn Riebels Idee, ich möchte zur Absicht, das große Haus zum Schauspielhaus umzufunktionieren, betonen, wie sinnvoll es wäre, ohne großen Kostenaufwand den Zuschauerraum leer zu räumen, das Portal rauszunehmen und mit einer großen, steilen Zuschauertribüne einen gesamten Raum zu schaffen. Und unten steht, die Narben einer so produktiven und radikalen Lösung bewusst stehen zu lassen, also es hätte eine Art Baustellencharakter oder eine improvisiert, würde den improvisatorischen, ja unfertigen Charakter künstlerischer Produktivität fördern. Und er nennt das Beispiel Bouffe du Nord und andere Beispiele. Ja, also auch.
Klingt toll, aber dann hätten die Zuschauer die ganze Bühnentechnik auf ihrer Seite.
Naja, erstmal, Bouffe du Nord, da hat er schlicht und ergreifend Unrest. Weil der Charme von Bouffe du Nord, ich liebe das Bouffe du Nord, aber der Charme ist, das ist ein altes Varieté-Theater, da ist ein alter Rang und das ist wirklich alt. Und der Peter Brook, als er das übernommen hat, war schlau genug, die Spuren nicht zu beseitigen und es renovieren zu lassen und frisch Bimpfeln und Meunern, sondern hat sozusagen die Patina, irgendwann hat er das mal gebrannt, ja, die Patina hat er gelassen und das hat einen Charme. Aber das ist nicht so hergestellt worden. Das ist ein Objet trouvé. Die Bouffe du Nord sind ein Objet trouvé. Und als solches haben sie Kraft. Wenn sich der Kappelmüller, das kann er sich wünschen, aber wenn er glaubt, dass man, wenn man das rausreißt, dann Bouffe du Nord hat, dann ist er nicht realistisch, weil das wird nicht sein. Aber für mich interessanter ist sozusagen, und da komme ich nochmal drauf zurück, mich würde interessieren, was würdet ihr euch denn wünschen, was wollt ihr denn? Wenn er sagt, ja, das Quartal wegtun, das ist eine Möglichkeit, das geht. Das geht. Das Einzige, sag ich mal, also es sind viele Möglichkeiten sind gegeben, die gehen in dem finanziellen Rahmen. Also würden Sie sich wünschen, experimentalen Raum, wobei dann muss man aber ganz klar sagen, da die Bühne nicht angegriffen werden kann, heißt es, dann müsste man quasi die technische Decke, also den Grid, da wo dann Scheinwerfer hängen und Lautsprecher hängen und so weiter, den müsste man über den ganzen Raum ziehen und dann kann man den Zuschauerraum flexibel gestalten, wobei das muss man sich dann sehr genau anschauen, was das denn nun wieder heißt, weil da gibt es Beispiele, zum Beispiel Nationaltheater Mannheim, wo der große Theaterrevolutionär Piscator nach dem Krieg dann beteiligt war an dieser Neuerrichtung und das Theater könnte theoretisch wahnsinnig viel und umbauen und heute so und morgen so. Fakt ist, dann bräuchte man 30 Techniker. 30 Techniker kosten viel Geld. Das Geld hat Mannheim nie gehabt und das Land Baden-Württemberg auch nicht oder zumindest nicht zur Verfügung gestellt. Also ist es jetzt doch so, da ist die Bühne, hier ist der Zuschauerraum.
Gerd, ich glaube, es gibt eine Reaktion da auf deine... Bitte, ja?
Erstens, in Mannheim das Schauspielhaus, das ist ja flexibel neu gemacht worden und dort habe ich schon Inszenierungen gesehen, sehr flexibel gemacht. Vielleicht machen sie es nicht immer, weil es nicht Personal ist. Aber mein Vorbild für das Ausräumen war eigentlich das Studio im Piccolo Teatro di Milano.
Ja.
Und dort hat man aber das Bühnenportal nicht herausgerissen, sondern man kann durchaus das in einem spielen. Und dann flexibel mal als Bühnen nützen oder auch als Gesamtraum. Das ist nur als kleine Ergänzung.
Also die Pläne sind da oder beziehungsweise Absichten sind da, aber der Hauptakteur, das Bundesdenkmalamt, fehlt mir noch.
Ja.
Und was sagt das? Oder gibt es da Kontakte? Und was muss erhalten werden und was muss nicht erhalten werden? Also für mich wäre es am schönsten, da habe ich diese alte Fassade und komme wirklich in ein brandneues Theater.
Also das Bundesdenkmalamt hier im Landeskonservatorat personifiziert von Frau Knall-Woskowski. Die will das Theater so erhalten, wie es ist, das Holzmeisterische. Mittlerweile ist das Ganze aber in Wien bei einem Beirat. Also die Entscheidung wird nicht mehr hier in Linz gefällt. Und sie verteidigt mit allen, also ich habe sehr lange mit ihr telefoniert im Vorfeld, sie verteidigt dieses Theater, sie sagt, das ist einzigartig, das ist ein echter Holzmeister und so weiter. Ja, ja. Ich bitte? Ja, sie ist eine begeisterte Theatergeherin. Bitte?
Ja, klar.
Kann sein, habe ich mir auch gedacht, aber sie sagt, die Akustik, wir haben eh drüber gesprochen, ist im Bustheater genauso schlecht und so weiter. Also sie ist da noch sehr resolut im Verteidigen des jetzigen Zustands. Ja, ja bitte. Da ist ein Mikro hinten.
Braucht man unbedingt einen zweiten Rang? Kann man den nicht vergessen, wenn man dort eh nichts sieht und dann irgendwie so arbeiten, dass man mit der Akustik
besser abgesehen davon, dass so ein Raum in Wirklichkeit ja schier ist, wenn man der Raum, so wie er jetzt ist, ist ja so konzipiert.
Ja.
Abgesehen davon, wenn ich jetzt einfach den zweiten Rang zusperre, dann gehen Sie jedes Mal in ein partiell verwaistes Theater. Das macht nicht wirklich Spaß.
Ja.
Und das löst aber auch noch gar nicht die Probleme. Also wenn es wenigstens alle Probleme lösen würde. Mhm. Aber die Akustik unterm ersten Rang ist deswegen genauso schlecht, wurscht, ob da oben wer sitzt oder nicht.
Mhm. Ich habe irgendwann mal gehört, wahrscheinlich stimmt es da nicht, wenn das so eine gewisse Schräge hat, der Raum, der Zuschauerraum, sei dann die Akustik besser.
Ja.
Habe ich mir das so vorgestellt, wenn man das ein bisschen so schräger macht.
Das ist ja der Vorteil.
Ja, aber das ist so, also da kann, wie gesagt, wir haben, weil wir ja auch keine Architekten sind, ja schon, deswegen haben wir kompetenten Architekten diesen Auftrag erteilt für eine Machbarkeitsstudie und ein bauhistorisches Gutachten. Weil reden und meinen tun wir auch den ganzen Tag, wir bremsen uns möglichst wenig zu meinen. Meinungen sind billig. Also da waren Fachleute dran und haben ganz klar gesagt, das geht, das spielte, das spitze nicht. Und ein Eingriff ein bisschen das höher machen, wenn Sie ein bisschen das Parkett höher machen, dann landen Sie schon nur bei so einer Steigung, landen Sie dann bereits im Zwergenformat im hinteren Parkett, weil da drückt der erste Rang schon. Das geht sie alles nicht aus in dem Raum. Der Holzmeister hat den Raum so ausgepresst, dass er 730 Leute reinkriegt, dass jede Änderung sozusagen stoßt man entweder an die Decke oder an den Rang oder es fallen 500 Zuschauer weg. Also 220 genau gesagt. Also wenn man den zweiten Rang jetzt momentaner Zustand des Hauses einfach den zweiten Rang zumacht, dann hat das Haus in Wirklichkeit ist kaum mehr größer als die Kammerspiele. Und davon sind dann aber die ganzen Seitenplätze immer noch schlecht. Und die Plätze unterm ersten Rang des Panzerfahrer Potemkin. Weil da siehst du mindestens ein Drittel der Bühne nicht, je nachdem, wo du siehst, weil der erste Rang dir die Sicht abschneidet.
Ich bin ganz überrascht, dass Sie sich so genau schon mit dieser Machbarkeitsstudie. Ich würde mir viel eher ein ganz klares Programm, was Sie wollen, verlangen, ja, weil dann ist der Wettbewerb offen. Wenn Sie so genau, die ganze Entwicklung des ganzen Theaters, war das ein Problem, dass man am alten Standpunkt für das neue Musiktheater Machbarkeitsstudien von mit unmäßigen Architekten machen hat lassen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Ja? Statt dass man wirklich einen ganz genialen Wettbewerb ausgeschrieben hätte zu der Zeit, ich rede nicht über die politischen Verhältnisse, das waren andere auch, nicht?
Entschuldigung, da darf ich da, weil da müssen Sie gar nicht weiterreden. Also das waren keine Machbarkeitsstudien im Berg. Es waren es einfach nicht. Ich war damals schon da. Er ist sowieso nicht schuld, weil er war nicht da. Beim Musiktheater im Berg. Das waren
keine. Die Machbarkeitsstudien, die gemacht wurden vom alten Platz, die ist ja viel früher gewesen.
Oder Witze und so, ja. Diese
man
Zeit.
Hat ja das, ich will nicht auf das jetzt eingehen, weil das ist zu weit zu.
Ja.
Man hat ja ganz früh, das war ein Politikum, dass das neue Theater, ich muss Ihnen sagen, was man gewünscht hat. Die Landwirtschaftskammer weg dort, die ganze Glamstraße war Mist, es war runter und das neue Theater mit allen Theater zusammen, ein Riesentheaterensemble mit am besten Platz in Ring.
Gehen wir nachher einen trinken?
Nicht? Und das hat man aus politischen Gründen, aber man hat Machbarkeitsstudien gemacht. Die waren ja Hanebüchern, dass man da hinten in den Hof reingegangen ist, nicht? Statt da, aber gut, das ist
die. Ja, das waren aber keine Machbarkeitsstudien, weil Sie haben uns ja gerade die Machbarkeitsstudie vorgebracht.
Aber bei der jetzigen Machbarkeitsstudie ist ja nichts zu spät. Das ist ja sozusagen nur eine grundlange Arbeit und der Wettbewerb muss ja nur so offen gestaltet sein. Ja?
Und ich habe da, ich würde da jetzt nicht.
Ich muss wissen.
Wenn das so gut ist, das überzeugt, ja, kann das modernste Theater da drinnen.
Nein, es geht leider eben andersrum. Ich kann doch keine, also ich weiß nicht, oder dürften wir das? Ich kann jetzt nicht einen Architektenwettbewerb oder auch nur einen einzelnen Architekten beauftragen damit, mir einen Entwurf zu machen, damit das der Denkmalschutz dann ja sagt, das darf ich ja gar nicht. Weil ich darf das überhaupt erst, also wir dürfen öffentliches Geld erst dann ausgeben, wenn auch klar ist, dass wir es dürfen. Also sprich, wenn dieser Spruch gemacht wird, wenn ich ein reicher Erbe wäre, dann ich die Architekten kenne, die ich schon gefragt hätte, dann hätte man den Entwurf schon. Aber ich kann es mir privat nicht leisten. Ja. Und insofern, wir müssen schlicht und ergreifend, weil bauen ist halt nun mal einfach der Wahnsinn, wir brauchen ja eine Bewilligung, also eine... wie war das blöde Wort nochmal, Betriebsstätten, behördlich verordnete Betriebsstättenbewilligungsverordnungsdings, wie das heißt. Das ist aber kompliziert. Fluchtwege, Brandschutz und so weiter. Das sind die Mühen der Ebene, aber die muss man leider durchgehen und darüber wissen wir durch die Machbarkeitsstudie Bescheid. Mich interessieren diese Dinge auch nicht wirklich, weil ja, los, das soll funktionieren aus.
Ich würde gerne noch was ergänzen, weil also einmal ist es richtig, wir können nicht mit einer Idealvorstellung, die wir haben, das Geld nicht locker machen. Wir können auch nicht diesen Kampf in der Öffentlichkeit oder in den Behörden oder mit dem Denkmalschutz führen und sagen, das wollen wir und nichts anderes wollen wir. Im Augenblick geht es darum, dass wir überhaupt nichts kriegen, was Baubewilligungen betrifft, durch den Denkmalschutz. Aber was erreicht wurde durch die Machbarkeitsstudie, die letztlich nachgewiesen hat, dass es verschiedene Bausteinmodule gibt, die man so oder so auswählen kann, um eine finanzierbare Sanierung und Entwicklung dieses Gebäudes zu erreichen, in unterschiedlicher Ausprägung, mit unterschiedlichen Qualitäten. Diese Machbarkeitsstudien haben dazu geführt, dass wir einen Beschluss der Regierung haben, des Landeshauptmanns haben, dass es 8 Millionen für einen Umbau geben wird. Ohne das wäre das nicht zustande gekommen.
Ja. Aber das ist aber weit weg, diese 8 Millionen sind weit weg von Ihren Vorstellungen.
Nein, 8 bis 10 ist ja die Marge. Nein, ehrlich gesagt, nein,
die sind... Es ist unmöglich, dass um 8 Millionen dieses Theater, was akustisch gut gesteuert
ist... Überhaupt nicht. Nein, ist es nicht. Entschuldigung. Ja, aber dann sind wir wieder im Meinungs... im Traumreich der Meinungen. Jeder hat eine Meinung, das kostet alles gar nichts. Wir haben Architekten, Spezialisten dafür bezahlt, dass sie so eine Studie machen mit Kostenschätzung. Und das ist realistisch kalkuliert. Und ich habe immer gesagt und werde es immer sagen, weil, also wünsch dir was, gehen wir dann an die Bar. Das, was sein muss, ist, dass es für die Zuschauer funktioniert, dass sie gut sitzen, gut sehen und gut hören. Und das werde ich auch noch 3000 Mal runterbeten, weil das ist das A und O von Theater. Ja, und dann ist der nächste Punkt, genau, sagt sogar der Holzmeister selbst, hat da halt nicht so geklappt. Und der nächste Punkt ist sozusagen, was ich so mir wünsche eben, und was ja zum Teil, wo ja schon Anregungen kamen, wie soll das Theater denn aussehen? Das ist ja eine bürgerschaftliche Frage. Also wir sind ja ein Theater für die Bürgerschaft und ich meine jetzt nicht Bourgeois, sondern Citoyen. So, die Bürger kommen zu uns, weil es sie interessiert, nährt, anregt, aufregt, unterhält, was auch immer, aber offensichtlich so wichtig ist, dass man die Zeit investiert und das Geld investiert. Und
wir sind leider am Ende mit der Zeit.
Ja. das ist ja das reinste Kino.
Eine Schlussbemerkung von
bitte.
Ihnen?
Genau darum wollte ich
also,
bitten.
Mir ging es darum, noch in aller Deutlichkeit zu sagen, dass wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit befinden. Und wir haben uns intern in den vergangenen Jahren parallel zu dem Spaziergang, den wir am Volksgarten da gerade vollziehen, wirklich Knochenarbeit zu leisten und die Voraussetzungen zu klären und die Dinge zu analysieren. Und jetzt sind wir in einer Art Warteschleife, die ausschließlich dadurch zustande gekommen ist, dass es eine, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, Blockade gibt aus der Landesinstitution Denkmalschutz, nicht aus der Bundesinstitution.
Also aus der Linzer Stelle.
Ja, es geht um hier. Und wenn nicht innerhalb der nächsten 3-4 Monate eine Öffnung stattfindet,
aber spätestens, ja.
Wenn da nicht eine Öffnung stattfindet innerhalb der nächsten 3-4 Monate, werden wir ein Problem kriegen, denn nach einer wie auch immer gearteten Genehmigung wird es eine Vorbereitungszeit von mindestens einem Jahr geben müssen, bis der Architekturwettbewerb, die Prüfung der Modelle, die Auszeichnungen von Plänen soweit sind, dass man sagt, jetzt kann ein Bauprozess in Gang gesetzt werden. Das Ziel war ursprünglich, ist nach wie vor, muss ich sagen, ich will nicht allzu pessimistisch wirken, das Ziel ist nach wie vor, dass wir nach der Spielzeit 2013-14 ein Jahr lang bauliche Maßnahmen haben an der Promenade und dann in der Spielzeit 15-16 der reguläre Spielbetrieb des Schauspiels im neuen großen Haus aufgenommen werden kann. Dieser Zeitplan ist in Gefahr.
Wir sind noch im Zeitplan, aber es darf jetzt nicht mehr lange dauern. Und es liegt jetzt in Wien, das ist vorher vielleicht ein bisschen schnell gegangen, dem Denkmalbeirat. Das ist sozusagen die oberste Schlichtungsstelle und die wird aktiv, wenn die Interessensparteien lokale Vertretung des Bundesdenkmalamtes und der betreffende User nicht zusammenkommen. So, also beten in Wien. Und ansonsten, ich darf jetzt ein kurzes Schlusswort.
Genau.
Okay, Sie dürfen nicht falsch verstehen, wenn ich sage, was wollt ihr, dass ich nicht wüsste, was ich will oder mir nicht vorstellen könnte, was ich wollen würde. Nur glaube ich, also tatsächlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich gehe sowieso davon aus, dass wir leider in diesem einen Raum aus 3 bis 5 geilen Möglichkeiten uns halt für eine entscheiden müssen. Aber damit habe ich gar kein Problem. Also ich will nur, dass wir ein richtig, nee, das ist für meine Generation halt das Wort geil, die Jugend sagt das ja schon gar nicht mehr, dass wir eine richtig scharfe, super tolle Lösung hinkriegen, die für die Zuschauer befriedigend ist und für die Schauspieler Spaß macht und sie beflügelt. Und ich bin da zuversichtlich.
Ich möchte auch noch was sagen. Oh. Und zwar von meiner Seite, ich habe jetzt mich doch sehr interessiert, was allein die 2 Wochen Auseinandersetzung mit dem Bühnenraum und dem großen Haus war schon so spannend. Und eine Quintessenz für mich ist, dass da die Unterscheidung zwischen architektonischer Qualität und kulturgeschichtlicher Qualität sozusagen zu machen ist. Ja, natürlich ist dieses Fresko vom Fröhlich höchst spannend, vor allen Dingen mit solchen Anekdoten. Es ist Linz und über Linz hinaus von Bedeutung. Und auf der anderen Seite nicht nur das, sondern der Holzmeister hat ja auch dort, was man heute Kunst am Bau nennt, ganz viele Künstler eigentlich beauftragt. Also das ist schon was Besonderes. Und gleichzeitig ist die architektonische Qualität, und das fühle ich selbst, wenn ich dort, wie wir gemeinsam durchgegangen sind, die ist schlicht und einfach minderwertig. Ich sage das jetzt so, obwohl das vielleicht nicht mein Recht ist. Und auch die Literatur unterstützt das eigentlich. Sie haben es ja auch gerade gesagt. Ja. Also der Achleitner, ich habe es extra noch mal rausgeholt, ignoriert ihn mehr oder weniger, also nennt ihn nur so lapidar, da wurde das umgebaut und fertig. Ja. Und also das Brucknerhaus ist 4 Seiten vertreten sozusagen. Also die architektonische Qualität, das ist auch zu spüren, sowohl theoretisch oder historisch als auch intuitiv, die ist einfach nicht gegeben. Also es ist noch dazu nicht mehr im Originalzustand, das heißt, es ist alles schon irgendwelche anderen Farben, irgendwelche anderen Materialien. Es ist in Wirklichkeit eine Fehlkonstruktion, ja, aus verschiedensten Gründen.
Die Gründe sind sie einfach. Damals hat der Landeshauptmann Greifner einfach das Theater zwanghaft vergrößern wollen.
Ja.
Und da haben alle anderen Prämissen waren nachrangig.
Ja.
Man hat gesagt, wir brauchen so ein Theater, was so viele Leute wollen. Und der Holzmeister hat das erfüllt. Das war's, nicht? Und da sind außerdem und da hat man auch die Ansprüche halt reduzieren müssen, nicht? Aber das Wichtige war in dieser Zeit, dass man kulturpolitisch ein Theater mit diesem Fassungsraum hatte.
Ja. Das Ergebnis müsste sein, dass diesen Wettbewerb, das ist vielleicht ein Appell an Sie, diesen Wettbewerb, geladenen Wettbewerb, wie immer so präzise und gleichzeitig offen zu gestalten, dass zum Beispiel so ein Fresko noch mitzunehmen ist. In irgendeiner Form, ich weiß das jetzt nicht, wie das sein, aber das wäre, glaube ich, die Herausforderung, diesen Wettbewerb so zu gestalten, dass auch noch die verschiedenen Bühnenmöglichkeiten Teil des Wettbewerbs sind, womöglich. Ja,
ja. Ja,
ja. Ja, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Mein Schwiegervater ist auch Architekt, der muss ja auch immer das Letzte vor.
Und alles Weitere bei der Bar.